Da ihr heute Morgen alle da sind, gehe ich davon aus, ihr seid nicht im Pfingststau gesteckt. Und darum ist meine Frage, habt ihr überhaupt gemerkt, dass Pfingsten ist? Ihr merkt es ja erst morgen, wenn ihr frei habt, nicht mehr arbeiten müsst. Aber wir feiern natürlich auch Pfingsten, das Wochenende. Und was feiern wir genau an Pfingsten? Der meiste darf das ein Begriff sein. Wir feiern natürlich die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und das hat bei mir die Frage aufgeworfen, wie wichtig ist denn der Heilige Geist eigentlich für den Mensch? Braucht ein Mensch den Heiligen Geist oder geht es auch ohne? Weiss nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Ist es eigentlich zwingend notwendig, dass du den Heiligen Geist hast oder geht es auch ohne? Ich möchte mit euch in die Geschichte einsteigen, die Ueli bereits angekündigt hat. Es ist eine Geschichte, die letztendlich auch diese Frage wird beantworten. Ja, braucht ein Mensch denn eigentlich den Heiligen Geist? Es ist ein Ereignis, das nahezu nahtlos anknüpft an die letzte Predigt, die wir vor 2 Wochen hatten. Vielleicht erinnert ihr euch, die erste Tempelreinigung von Jesus, die haben wir im Johannes 2 gelesen. Und heute geht es im Johannes 3 weiter mit dem Nikodemus. Vor 2 Wochen haben wir das Thema gestreift, dass die Führer, ja, ich könnte auf Hochdeutsch umstellen, dass die Führer des jüdischen Volkes Zeichen von Jesus gefordert haben. Zeichen, dass er von Gott gesandt ist. Und wir werden sehen, auch in der heutigen Geschichte bilden diese Zeichen und Wunder von Jesus die Grundlage, warum es überhaupt zu dieser Begegnung kommt. Es geht um einen Mann, der diese Wunderzeichen von Jesus gesehen hat und ein Stück weit versteht, warum diese Zeichen geschehen. Und darüber möchte er sich mit Jesus austauschen. Lesen wir doch in Johannes 3 gleich mal die ersten beiden Verse. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Der Nikodemus kommt also zu Jesus, weil er von den Zeichen und Wundern gehört hat. Spannend ist jetzt, im Johannesevangelium haben wir erst von einem einzigen Wunder gelesen. Das Wasser-zu-Wein-Wunder, das noch in Kana geschah, weit im Norden von Israel. Jetzt ist er in Jerusalem. Aber offensichtlich hat Nikodemus von weiteren Zeichen und Wundern gehört. Das liegt daran, dass Johannes längst nicht von allen Wundern berichtet. Und so schließt er zum Beispiel in Kapitel 2 im Zusammenhang mit dieser Tempelreinigung, das war ja das Passafest in Jerusalem. Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Anscheinend ist Jesus noch einige Tage, gewisse Ausleger gehen sogar von bis zu einem halben Jahr aus, blieb Jesus in Jerusalem und tat dort Zeichen und Wunder. Und Nikodemus hat diese Wunder mitgekriegt, hat sie vielleicht sogar selbst erlebt und das löst etwas in ihm aus. Er merkt, wer solche Wunder tun kann, das ist ein spezieller Mensch, der muss von Gott gesandt sein. Und bezeichnend ist ja, Nikodemus ist nicht irgendein Mann. Er wird uns als Pharisäer beschrieben. Das ist jene Gruppe der Juden, mit denen Jesus am meisten Auseinandersetzungen hatte. Es gab auch andere Strömungen. Es gab noch die Sadduzäer, es gab die Essener, es gab die Zeloten. Die hatten alle ein anderes Verständnis des jüdischen Glaubens. Mit den Pharisäern ist Jesus am häufigsten aneinander geraten. Nicht etwa, weil er sie gar nicht gemocht hätte. Ist gut zu wissen, die Pharisäer waren der Theologie von Jesus eigentlich am nächsten von allen Strömungen. Einfach, dass man das auch mal gehört hat, aber vielleicht gerade darum ist Jesus so oft mit ihnen aneinander geraten, weil er sie gewinnen wollte. Das war also ein Pharisäer und zwar ein Oberster der Juden. Das bedeutet, er war Mitglied im Sanhedrin. Das war diese Zusammenkunft von 70 Gelehrten, Schriftgelehrten, bestehend aus Pharisäern und Sadduzäern. Und der Vorsitz dieser Gruppe hatte als 71. Person der Hohepriester. Nikodemus gehörte zu dieser Gruppe. Aus religiöser Sicht gehörte er zu den 71 wichtigsten Personen im israelischen Lande. Und dieser Mann kommt nun zu Jesus und habt ihr gemerkt, wie er ihn angesprochen hat? Rabbi. Das war eine gängige und respektvolle Anrede für einen Lehrer. Dieser Gelehrte Israels kommt zu Jesus, dem ungelernten, ja vielleicht einfachen Mann aus dem nördlichen Galiläa und spricht ihn an mit Rabbi. Wir spüren etwas vor dieser Ehrfurcht, der diesen Mann vielleicht bereits hatte vor Jesus. Er hat seine Predigten gehört, hat Wunder gesehen. Das hat etwas an Ehrfurcht geweckt in ihm. Er bringt Respekt zum Ausdruck und er sagt, wir wissen. Wir, wahrscheinlich meint er damit den ganzen Hohen Rat oder zumindest eine Gruppe von Gelehrten, und er bringt zum Ausdruck, wir haben gemerkt. Was haben wir gemerkt? Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Wir merken, diese Zeichen, die du tust, die kann man nicht einfach so tun. Wir können das nicht und wir sind die wichtigsten Lehrer in Israel. Du bist ein spezieller Mensch, du bist ein spezieller Lehrer von Gott gesandt. Also wir sehen, zumindest als Lehrer von Gott wird Jesus anerkannt, nicht als Messias. Das ist die eigentliche Botschaft von Jesus. Aber immerhin als Lehrer Gottes wird Jesus anerkannt. Wir sind hier noch am Anfang des Wirkens Jesus, Kapitel 3 von Johannes. Das bedeutet, die Lehrer des Volkes wollten noch herausfinden, was bewegt diesen Jesus, was will der erreichen. Man war irgendwo gespannt, man hatte einen gewissen Respekt. Es hat noch nicht in diese feindselige Haltung umgeschlagen, wie es dann später der Fall sein wird. Und darum muss ich dich leider enttäuschen, Ueli. Wahrscheinlich ist Nikodemus nicht bei Nacht gekommen, zumindest habe ich das so verstanden, ist nicht bei Nacht gekommen, um etwas zu verheimlichen, um sich zu verstecken. Man weiß heute, dass das einfach eine gängige Zeit war, um Gespräche zu führen, theologische Gespräche zu führen, bis tief in die Nacht. Das hat nichts Anrüchiges oder etwas Heimliches. Nikodemus musste sich noch nicht verstecken, wenn er mit Jesus reden wollte. Einige Zeit später, ich glaube in Kapitel 9 oder so, lesen wir davon, dass einige der Oberen, vielleicht war da auch Nikodemus dabei, aus Furcht vor den Juden nicht zu Jesus gestanden sind, im Geheimen geglaubt haben. Diese Zeit kommt durchaus noch. Hier ist das noch nicht wirklich ein Thema. Und in dieser Aussage von Nikodemus schwingen ein paar Fragen mit. Er nennt sie nicht explizit. Eine Frage ist zum Beispiel, wenn du also ein von Gott gesandter Lehrer bist, was ist denn eigentlich deine Botschaft? Was ist dein Kernauftrag? Das wäre ja noch spannend zu wissen, wenn man schon mal einen Gesandten Gottes da hat. Und die zweite Frage, die hier mitschwingt, ist jene, die wir auch letztes Mal schon gehört haben. Ja, du bist ein Lehrer Gottes, aber bist du vielleicht sogar etwas mehr? Könnte es sein, dass du dieser verheißene Messias bist? Vielleicht wollte er auch das herausfinden. Solche und weitere Fragen klingen hier an, die haben den Nikodemus bewegt, haben ihn in dieses Gespräch mit Jesus geführt. Und Jesus antwortet ihm nun auf eine nicht gestellte Frage. Er sagt im Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, im Hebräischen oder im Griechischen ist das Wort Amen. Amen, Amen, das ist ein Wort, das man nicht nur einem Gebet hinten anstellen kann, das kann man einer Aussage auch voranstellen. Und man bezweckt damit auszudrücken, das, was ich jetzt sage, das ist gewisslich wahr. Du kannst dich darauf verlassen, das ist nicht nur wahr, es ist auch wichtig. Darum das doppelte Amen, Amen. Jesus wird das dreimal benutzen in diesem Gespräch mit Nikodemus. Mit dem Inhalt dieser Worte greift Jesus eine der wichtigen pharisäischen Lehren des Judaismus auf. Er spricht hier vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes für den Juden, das umfasst die gesamte künftige Existenz eines Menschen. Also die Auferstehung des Menschen gehört dazu. Das Bestehen im jüngsten Gericht gehört zum Reich Gottes. Die Zugehörigkeit der Geretteten zum Reich Gottes. Das Wohnen mit Gott in der neuen Schöpfung. Abwesenheit von Tod und Schmerz. Eigentlich alles, was wir heute als Christen unter dem ewigen Leben verstehen, das ist das, was wir unter dem Reich Gottes verstehen müssen. Die Pharisäer glaubten, dass das Reich Gottes etwas ist, was jeder Jude sehen wird. Und sehen meint nicht einfach nur, ich sehe es, dort hinten ist es, sondern sehen bedeutet erleben, erfahren. Jeder Jude wird aufgrund seiner Abstammung ins Reich Gottes kommen. Das war ihre Überzeugung, das war ihre Lehre. Und am Eingang zur Gehenna, zur Hölle, dort saß der Abraham. Und falls irgendein bürokratischer Fehler im Himmel geschehen sollte und ein Jude doch in die Hölle geschickt wird, dann fängt ihn der Abraham auf und bringt ihn dennoch in den Himmel. Das wurde geglaubt. Das war eine zentrale Lehre des pharisäischen Judentums. Und für Heiden, wenn die gerettet werden wollten, dann mussten sie in Übereinstimmung mit dem Bund von Noah leben oder zum Judaismus übertreten. Und nun kommt Jesus und sagt, lieber Nikodemus, ihr sitzt einem Irrtum auf. So ist es nicht. Ihr habt das Wort Gottes falsch verstanden. Er sagt, ihr glaubt, dass jeder Jude das Reich Gottes sehen wird. Aber weißt du was? Am Reich Gottes teilhaben wird nur der, der eine Neugeburt erlebt. Ihr denkt, aufgrund eurer Abstammung von Abraham seid ihr sicher, seid ihr gerettet. Das stimmt nicht. Ihr braucht eine Neugeburt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Auf der einen Seite dieser Jesus, für den Nikodemus war das einfach ein ungelernter Mann, der aber irgendwo eine Vollmacht hatte. Und auf der anderen Seite er, der Lehrer Israels, nennt Jesus ihn im Vers 10, der hatte eine spezielle Stellung, er war nicht nur irgendein Rabbi, sondern ein ganz bestimmter Rabbi, der das Volk gelehrt hat, einer der Höchsten. Und dieser Jesus sagt dem Nikodemus, ihr irrt euch. Und zwar in einer sehr zentralen Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie du das hast, wenn dir jemand versucht zu sagen, dass du dich irrst. Ich mag das gar nicht, wenn Sarah mir das versucht zu vermitteln. Und es kommt ja noch darauf an, in welcher Angelegenheit man dir sagt, dass du dich irrst. Wenn ich dir sage, sorry, du hast dich geirrt, heute ist schönes Wetter. Was ist die Konsequenz? Ja, im dümmsten Fall bist du zu warm angezogen, hast die Regenjacke mitgenommen. Die Konsequenzen sind nicht so groß, du kannst dich einfach umziehen oder schwitzt halt. Die Konsequenz, wenn du dich irrst in Bezug auf deine Berufswahl, wenn du dich irrst in Bezug auf deine Freundesauswahl oder deine Partnerwahl, ist viel größer und schwerwiegender. Das möchte man sich nicht eingestehen, dass man sich hier geirrt hat. Und noch viel größere Konsequenzen hat es, wenn wir uns irren in Bezug auf unsere Überzeugung, wie es nach dem Tod weitergeht. In Bezug auf das ewige Leben. Denn das wird ewige Konsequenzen haben. Aus biblischer Sicht wird am Ende deines Lebens nämlich nur noch die Frage zählen, nicht ob du warm oder kalt angezogen warst, welchen Partner du hattest, es wird nur noch die Frage zählen, hast du das mit dem Reich Gottes, mit dem ewigen Leben richtig verstanden, hast du es begriffen oder nicht? Hast du die richtigen Konsequenzen daraus gezogen? Und vielleicht verstehen wir nun auch, warum Jesus genau diesen Punkt anspricht. Es ist ein zentraler Punkt mit riesigen Auswirkungen auf die Zukunft von Nikodemus, auf seine Ewigkeit. Es ist ein Punkt mit riesigen Auswirkungen auf die Zukunft aller Menschen, die Nikodemus unterrichten wird. Ob er das mit dem Reich Gottes richtig verstanden hat. Nikodemus, ihr irrt euch, um ins Reich Gottes zu kommen, braucht es mehr als nur die Abstammung nach Abraham. Es braucht eine Neugeburt, sonst wirst du das nicht erleben können. Vertrau nicht auf falsche Grundlagen. Wir können uns hier auch die Frage stellen, woran glaubst denn du eigentlich in Bezug aufs ewige Leben? Was ist deine Überzeugung, was nach dem Tod sein wird? Wie es sich mit diesen Dingen, ewiges Leben, ewiger Tod, Hölle und Himmel, verhält? Und was ist entsprechend das Problem, solltest du dich irren? Eine Frage, die wir uns hier auch stellen können. Nun, diese Aussage, die Jesus dem Nikodemus gegenüber macht, die zeigt uns, das hat allgemeine Gültigkeit. Die Bibel sagt uns, es gibt dieses Reich Gottes tatsächlich. Und es ist tatsächlich so, dass du dort nur hinkommst, wenn du eine Neugeburt erlebst. Wir wissen nicht, was Nikodemus darunter verstanden hat, wenn Jesus sagt, du musst neu geboren werden. Es gibt verschiedene Neugeburten im Judentum. Es wird da Verschiedenes angedacht. Was wir letztendlich aber so oder so merken, Nikodemus hat nicht verstanden, was Jesus meint. Und er fragt nach im Vers 4. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus ergänzt hier seine Antwort und er macht klar, was damit gemeint ist, neu geboren zu werden. Er macht eine parallele Aussage und sagt, neu geboren werden bedeutet aus Wasser und Geist geboren werden. Was bedeutet jetzt das, aus Wasser geboren werden? Wir denken heute ganz schnell an die Taufe. Die christliche Taufe gab es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Es wird viel diskutiert, man ist sich nicht ganz einig, aber wenn wir mal schauen, wo kommen denn diese Begriffe Wasser und Geist in der Bibel sonst noch vor, mit diesem Hintergrund etwas komplett Neues geschieht, landen wir schnell bei Stellen wie zum Beispiel Hesekiel 36. Dort hat Gott seinem Volk etwas Neues verheißen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Wasser steht hier bei Hesekiel und auch bei Jesaja gibt es eine ähnliche Stelle, steht für das reinigende Wirken Gottes am Innern eines Menschen. Sinnbildlich. Es geht um die Reinigung von den Unreinheiten, von der Sünde eines Menschen. Und beim Geborenwerden aus Geist sehen wir, es geht um den Geist Gottes, der ausgegossen wird in die Herzen der Menschen. Und Gott sagt, das wird noch kommen. Diese innere Reinigung und dieses Ausgießen des Heiligen Geistes ist ja das, was wir am Pfingsten feiern. Beides, sagt Jesus, gehört zur Neugeburt. Es braucht eine Reinigung des Menschen und es braucht diesen Geist Gottes. Nur wer das erlebt, der wird ins Reich Gottes kommen. Und er begründet das nachher in Vers 6 und sagt dort, die normale Geburt ist eine fleischliche Geburt. Von Fleisch geboren, jeder wird von einer Frau geboren und du befindest dich dadurch in einer fleischlichen Welt. Du bist selber Fleisch. Fleisch bezeichnet hier einfach das Wesen jeglicher Geschöpflichkeit. Das ist der Mensch in seiner Art, auch in seiner Sündhaftigkeit. Und demgegenüber steht Gott. Gott ist Geist, lesen wir in der Bibel. Fleisch kann nicht im Reich Gottes leben, denn das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, so wie Gott Geist ist. Um ins Reich Gottes zu kommen, braucht es darum diese geistliche Geburt. Jeder Mensch ist seiner Abstammungslinie nach vom Fleisch her. Bei den Juden vom Fleische her stammt er von Abraham ab. Ihr braucht aber eine geistliche Abstammungslinie. Und das geht nur, wenn du aus Geist geboren wirst, aus Gottes Geist geboren wirst. Das ist die Begründung dahinter von Jesus. Er sagt, das menschliche Leben braucht eine grundlegende Erneuerung, eine Umkehr, eine Reinigung und die kann nur durch Gott selbst gewirkt werden. All die Neugeburten, die man zur Zeit des Judentums kannte, waren menschlich herbeigeführte Neugeburten. Und hier zeigt Jesus eine Neugeburt auf, die kann der Mensch nicht selbst herbeiführen. Die muss Gott wirken. Und das scheint Nikodemus langsam zu begreifen. Und er merkt, das liegt ja außerhalb meiner Kompetenzen. Was soll ich denn da tun? Wie kann das geschehen? Und genau das fragt er Jesus dann im Vers 9. Wie mag das zugehen? Wie kann das funktionieren? Wie kann ich das erleben? Und damit ist Nikodemus natürlich genau beim Zentrum. Das ist das, was die Menschheit wissen sollte. Wie funktioniert das? Wie kriege ich diese Neugeburt aus Wasser und Geist? Und schon jetzt wurde die Antwort von Jesus immer länger und nun kommt der ganze Rest dieser Geschichte von Vers 10 bis 21 ist die Antwort von Jesus, wie geht das? Ich versuche sie euch in gekürzter Version wiederzugeben. Jesus sagt, das haben wir schon gesehen, du brauchst den Heiligen Geist. Und damit du diesen bekommst, brauchst du den Sohn Gottes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes geht nur über den Sohn. Jesus bezeichnet sich hier selbst als Menschensohn. Nur wenn du zum Menschensohn aufschauen wirst, bekommst du den Heiligen Geist. In Vers 14 und 15 erinnert der Nikodemus an ein Ereignis aus der frühen Wüstenwanderungszeit von Israel. Die Zeit, als Israel sich versündigt hat gegen Gott. Als Strafe sendet Gott diese Giftschlangen und jeder, der gebissen wird, stirbt. Aber Gott schenkt auch eine Lösung. Moses soll eine eiserne Schlange machen, die sie auf einen Pfahl setzen, aufrichten und jeder, der gebissen wird und aufschaut zu dieser Schlange, der wird gerettet werden. Eine Geschichte, die ganz komisch anmutet für uns, so irgendwo magisch. Es geht aber nicht um eine magische Wirkung dieser Schlange auf dem Holz, es geht mehr um das Vertrauen auf die Aussage Gottes. Glaubst du Gottes Wort, dass wenn du zu dieser Schlange aufsiehst, dass du gerettet wirst? Wir verstehen diese Geschichte heute natürlich von Jesus her, weil Jesus sagt, genau dasselbe geschieht jetzt. Jeder Mensch ist gebissen von der Schlange der Sünde. Der Tod wartet auf ihn. Aber Gott schenkt eine Lösung, der Menschensohn muss genauso erhöht werden wie die Schlange, er meint damit erhöht am Kreuz und wer zu ihm aufschaut, wird gerettet werden. Und auch hier dieses Aufschauen zu Jesus ist nichts Magisches, ich muss möglichst immer nach oben schauen, zum Kreuz schauen. Es geht um dieses Vertrauen auf das Wort Gottes, dass das, was Jesus gewirkt hat am Kreuz, Rettung bringt. Vertrauen darauf, dass wenn ich auf ihn schaue, das heißt mich ihm anvertraue, im Glaube, dass ich dann gerettet werde. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und darauf folgt der wohl bekannteste Vers des Neuen Testamentes in diesem Gespräch mit Nikodemus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes sehen werden. Alle, die an den Sohn glauben. Das ist der Weg hin zu dieser Neugeburt aus Wasser und aus Geist. Er führt über den Sohn. Der Sohn ist das Zentrum. Nikodemus kam ursprünglich mit dieser Frage zu Jesus und sah ihn als einen Lehrer von Gott gesandt an. Und nun sind wir am Ende dieses Gespräches und es steht plötzlich die Frage von Jesus an ihn im Raum, Nikodemus, ich bin mehr als ein Lehrer Gottes. Glaubst du das? Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der verheißene Messias, ich bin der Erlöser. Nur durch mich wirst du diese geistliche Neugeburt erleben können. Glaubst du das? Kannst du das akzeptieren? Wenn ja, dann wirst du aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Dann wirst du ins Reich Gottes eingehen können. Und es ist nicht erstaunlich, dass Johannes diese Geschichte hier abschließt und wir wissen nicht, wie Nikodemus reagiert hat. Er lässt das offen. Er lässt es damit auch für uns offen, weil jeder von uns wird auch vor diese Frage gestellt. Wer ist Jesus für dich? War er einfach ein Heiler, ein Gutmensch? War er ein Lehrer Gottes? War er ein Weltverbesserer? War er ein Guru? Oder war er, wie er für sich selbst in Anspruch nimmt, der Sohn Gottes? War er Wahrheit? Hat er Wahrheit verkündet? Und wie reagiere ich darauf, wenn er wirklich Wahrheit ist? Genauso wie Nikodemus muss jeder Mensch sich diese Frage stellen und er muss sich entscheiden, wer ist Jesus für mich? In Kapitel 19 werden wir sehen, das ist 3 Jahre später ungefähr, dass dieser Nikodemus dabei ist, als es darum geht, Jesus zu Grab zu legen. Er bringt 30 Kilogramm Salbe, nicht ganz günstig, und er offenbart sich damit als einer, der mit großer Wahrscheinlichkeit das nicht nur aus Anstand tut, sondern weil er ein Jünger Jesu geworden ist. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt, ob gleich nach diesem Gespräch, ob es noch etwas gedauert hat, aber wir werden, wenn wir auch mal Teil dieses Reich Gottes sein werden, werden wir diesen Nikodemus vermutlich sehen dürfen. Die Frage von zu Beginn war, brauchen wir den Heiligen Geist oder geht es auch ohne? Und wie ich bin, ich muss euch eine differenzierte Antwort geben. Es kommt darauf an, was du persönlich willst. Aber wenn du sagst, ich will dieses Reich Gottes irgendwann sehen, dieses ewige Leben, das die Bibel uns schildert, dann führt kein Weg an diesem Heiligen Geist vorbei. Dann ist Pfingsten für dich absolut notwendig. Und dieses Pfingsten kann jeder Mensch nur erleben, wenn er auf den Sohn schaut, auf den erhobenen Jesus schaut, an ihn glaubt. Ich weiß nicht, wo du persönlich stehst. Von vielen weiß ich oder spüre ich, dass sie diesen Blick auf Jesus gemacht haben und dadurch diese Neugeburt aus Wasser und Geist erleben durften. Einige von euch vielleicht noch nicht. Es ist euch auch ganz selbst überlassen. Aber wir möchten euch natürlich ermutigen, und mit wir meine ich uns als ganze Gemeinde, möchten wir euch ermutigen, wendet euren Blick auf den erhobenen Menschensohn. Genauso wie Jesus den Nikodemus ermutigt hat, möchten wir euch auch ermutigen. Blickt auf Jesus. Nur dann ist diese Neugeburt, oder man könnte auch übersetzen, diese Geburt von oben möglich. Geboren werden aus Wasser und Geist. Wir möchten zum Abschluss der Predigt diesen Blick auf Jesus oder die Ermutigung zu diesem Blick auf Jesus singen, in einem Lied singen oder uns zusingen lassen und uns einfach nochmal bewusst werden lassen, was bedeutet es, aus Wasser und Geist geboren zu werden. Es bedeutet, den Blick auf Jesus zu lenken.